ARD.
Wahrscheinlich hat das Wladimir Putin diese Woche doch noch vermiest. Paraden zur Erinnerung an den Sieg über Nazi-Deutschland und dann das. Da treffen sich seine vier stärksten Widersacher in Europa in dem Land, das er auch nach 3 Jahren Krieg nicht unterwerfen konnte. Dem neuen deutschen Kanzler hat dieser Besuch bei Zelensky allerdings die Woche gerettet. Nach dem Ach und Krach Dienstag im Bundestag. Merz Fehlstart. Wie will die neue Regierung Vertrauen gewinnen, Herr Frei? Das fragen wir heute den Mann, der so nah dran ist an Kanzler Merz wie sonst keiner, den neuen Kanzleramtsminister Thorsten Frei. Und später in der Sendung Kerstin Münstermann, Mitglied der Chefredaktion bei der Rheinischen Post, und den Professor für politische Soziologie Armin Nassei. Guten Abend Ihnen zu Hause und ich begrüße auch unser Live-Publikum. Willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend, Frau Miosga.
Was hat Sie denn mehr bewegt, dass Sie als Katholik so schnell einen neuen Papst bekommen haben oder dass Ihr politischer Chef gemeinsam mit den europäischen Partnern dieses Zeichen in Kiew gegeben hat?
Ich glaube, dass beides sehr, sehr wichtig war. Wir haben in der Vergangenheit schon sehen können, wie sehr ein Papst auch auf das politische Weltgeschehen positiv Einfluss nehmen kann. Und insofern war das ein wichtiges Ereignis, dass das Konklave auch so zügig in Rom zu einem Ergebnis gekommen ist. Und zum anderen, wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wir merken doch auch in Europa, wie sehr dieser russische Angriffskrieg in der Ukraine nicht nur uns betrifft, sondern auch Auswirkungen auf uns und unsere Möglichkeiten hat. Und dass jetzt die 4 Europäer gemeinsam nach Kiew gereist sind, dass das auch in enger Abstimmung mit den USA passiert ist, dass diese Abstimmung davor, während und danach stattgefunden hat, dass Europa und die USA beisammenbleiben. Das sind ausnahmslos positive Signale und wir haben jetzt auch die begründete Hoffnung, dass das in etwas Gutes münden könnte.
Putin wurde jetzt aufgefordert, einer 30-tägigen Waffenruhe zuzustimmen, die morgen beginnen soll. Und nun hat Putin seinerseits ein Treffen in Istanbul mit der Ukraine vorgeschlagen. Aber erst wenn es dort Verhandlungsergebnisse gibt, will er einer Waffenruhe zustimmen. Was machen Sie, was machen die Europäer, wenn morgen Putin weiter bombardiert?
Also die Botschaft der 4 Europäer, die war ja sehr klar. Man braucht zunächst einmal die Waffenruhe, damit man überhaupt einen Raum für Verhandlungen und Gespräche schaffen kann. Und es war auch sehr klar formuliert und ich glaube, das ist auch angekommen, dass wenn es diese Waffenruhe nicht gibt, dass es dann eben auch Konsequenzen in Form von verstärkten Sanktionen gibt und natürlich auch einer entsprechenden Unterstützung der Ukraine.
Wissen Sie schon, welche Form von verschärften Sanktionen? Also es gibt beispielsweise, wird immer noch russisches Gas in die EU importiert. Geht man da möglicherweise oder geht man vielleicht an die Konfiszierung russischer Vermögen? Was schwebt Ihnen vor?
Jetzt sprechen Sie zwei kritische Punkte an, zwischen Deutschen und Franzosen sozusagen. Aber auch wenn ich weiß, dass es natürlich, wenn es um das 16., 17. Sanktionspaket geht, es immer schwieriger wird, dort wirklich auch Punkte zu finden, die dann wehtun, wirkungsvoll sind. Trotzdem haben sich die 4 darauf verständigt.
Können Sie einen Punkt nennen?
Ich kann es Ihnen jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen. Das wird man dann im Einzelnen sehen müssen. Aber es muss natürlich spürbar sein. Wir haben jetzt in Kiew eine neue europäische Entschlossenheit gesehen. Und diese Entschlossenheit, die muss dann eben auch im Handeln seinen Ausdruck finden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir Wege finden werden, wo das ein oder andere europäische Mitgliedsland dann eben auf bisherige Dinge verzichtet, damit man im Sinne des Ganzen wirklich zu einer wirkungsvollen Aussage gegenüber Russland kommen kann.
Es war auch bemerkenswert, dass die Amerikaner in dieser Einigkeit dabei waren. Nun hat Donald Trump heute Abend gefordert, dass Zelensky das Angebot Putins annehmen solle, am Donnerstag nach Istanbul zu fahren und in Gespräche einzutreten. Und er hat das Ganze nicht an Bedingungen geknüpft. Was machen denn die Europäer, wenn er das nicht macht, beziehungsweise bleiben Sie bei der Drohung, wenn morgen weiter bombardiert wird und der amerikanische Präsident interessiert sich gar nicht mehr dafür?
Also das, was die vier Europäer gesagt haben, das war ja von Anfang bis Ende mit den USA und mit Donald Trump persönlich abgestimmt. Er hat sich auch im letzten Telefonat ausdrücklich hinter diese Initiative, auch hinter diese Reihenfolge gestellt.
Er scheint
gestellt.
Jetzt schon wieder auszuscheren. Ne?
Naja, dann muss man eben weiter im Gespräch bleiben. Aber die Tatsache, dass die Reihenfolge so sein muss, erst der Waffenstillstand und dann die Gespräche, das gebietet ja eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Und wir haben das jetzt zuletzt gesehen, dass Russland sich beispielsweise an den selbstgesetzten Waffenstillstand gar nicht gebunden gefühlt hat. Und nicht nur das, die Raketeneinschläge in der Ukraine sind sogar noch mal erhöht worden. Also man braucht jetzt schon auch ein glaubwürdiges Zeichen, dass es einen echten Willen gibt, dass solche Gespräche nicht nur stattfinden, sondern auch zum Erfolg
also
kommen.
Also Sie bleiben, Deutschland bleibt dabei, wenn es keinen Waffenstillstand gibt ab morgen, dann gibt es auch keine Verhandlungen am Donnerstag in Istanbul.
Aus meiner Sicht würde das keinen Sinn machen, sondern wir brauchen erst den Waffenstillstand und ein klares Commitment darauf.
Wir wollen uns die in der Tat beeindruckenden Bilder dieses Besuchs bei Selenskyj noch mal etwas genauer ansehen. Vielleicht zeigt ihr uns mal welche. Hier sehen wir, wie die Staats- und Regierungschefs auf dem Kiewer Maidan der gefallenen Soldaten gedenken. Und dann gab es auch noch das fast schon ikonische Bild des Telefonats mit Donald Trump. Wie man lesen konnte, hat Präsident Macron relativ spontan dort angerufen. Und dann gab es da ja auch sehr schnell Einigkeit. Hat Sie, Herr Frey, ganz persönlich der Gedanke auch erleichtert ein wenig, dass Sie das, wie soll ich sagen, trübe Bild vom Dienstag dieser Woche, das hat ja etwas stolperhaft angefangen, mit diesem etwas strahlenden, helleren Eindruck eines neuen Bundeskanzlers kontern konnten?
Jetzt aber nicht so, wie Sie es meinen, sondern tatsächlich, ich meine, wenn Sie überlegen, spätestens mal seit Februar 22, eigentlich schon seit 2014, haben wir diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine, Krieg auf dem europäischen Kontinent. Wir spüren die Auswirkungen beispielsweise auch bei unseren fundamentalen Wirtschaftsdaten und vielem anderen mehr. Weil ganz abgesehen davon, dass dort jeden Tag Menschen sterben. Und vor diesem Hintergrund fand ich die letzten Tage in Kiew wirklich nicht nur bemerkenswert, sondern da habe ich mich wirklich darüber gefreut, auch dass Entwicklungen, die zuletzt nicht mehr so gut waren. Wir haben auf der einen Seite diese Einigkeit der vier europäischen Führer. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass diese Auseinanderbewegung von USA und Europa sich nicht fortgesetzt hat, sondern die USA bei der Stange bleiben, wenn Sie so wollen. Wir werden es sehen. Und auf der anderen Seite aber die Europäer auch verstanden haben, dass sie dann dafür auch selber etwas tun müssen. Mhm. Dass wir verantwortlich sind für Frieden, Freiheit, Sicherheit auf dem europäischen Kontinent und dass wir das nicht outsourcen können an die Amerikaner. Das sind positive Signale.
Wir werden gleich noch ein bisschen vertiefter über Außenpolitik sprechen, müssen Ihnen aber, wie Sie sicher schon ahnen, auch die Bilder aus dem Deutschen Bundestag vom vergangenen Dienstag noch mal antun, wo man ja sozusagen live zusehen konnte, welches Chaos und welche Konfusion der verlorene erste Wahlgang auslöst.
Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Ein historischer Moment. Dass ein Kanzler im ersten Wahlgang scheitert, gab es bisher noch nicht. Im Plenum blickt man in diesen Minuten in viele fragende Gesichter.
Ich habe da nicht mitgerechnet, überhaupt nicht mitgerechnet. Ich war mir ziemlich sicher, dass es rund läuft. Das sind jetzt keine einfachen Zeiten, auch kein einfacher Start.
Auf diesen Fall scheint man nicht vorbereitet gewesen zu sein.
Ja, wir prüfen jetzt, was verfahrenstechnisch möglich ist. Und mein Eindruck ist von heute Morgen tatsächlich der, dass vielen nicht so ganz klar war, was sie jetzt auslösen mit vielleicht einer Stimme der Enttäuschung oder des Denkzettels.
Warum waren Sie darauf nicht vorbereitet?
Ja, so kann man das im Grunde genommen nicht sagen. Wir kannten natürlich die Regelungen der Geschäftsordnung des Bundestages. Und das besagt eben, dass wenn der Vorschlag des Bundespräsidenten in einem ersten Wahlgang keinen Erfolg hat, Dann gibt es einen zweiten Wahlgang mit Vorschlägen aus dem Plenum des Bundestages. Dafür muss man eine Bundestagsdrucksachennummer erstellen.
Wir kennen die inzwischen alle, weil wir da auch teilhaben durften. Es könnte nur sein, dass nicht alle Leute aus Ihrer Fraktion diese Regelung kannten. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, Sie waren lange parlamentarischer Geschäftsführer. Wenn jemand die Geschäftsordnung kennt, dann Sie. Haben Sie das nicht einmal durchgespielt und allen klar gemacht, was passieren könnte und was da auf dem Spiel steht?
Also durchgespielt wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben natürlich auf die Rahmenbedingungen hingewiesen und die sind beim Deutschen Bundestag eben andere, als wir sie bei vielen Landtagen kennen.
In welcher Form haben Sie das richtig gesagt? So, das könnte passieren und da müsst ihr euch klar sein, wenn ihr nicht mitstimmt, dass es nicht wie bei Ministerpräsidentenwahlen gleich einen nächsten Wahlgang gibt, sondern dass das dann erst Freitag passieren wird. Ist das so dezidiert besprochen worden? War das allen klar?
Also ob es allen klar war, das weiß ich nicht. Angesprochen wurde es. Es spricht vieles dafür, dass das nicht alle so auf dem Schirm hatten. Das ist gar keine Frage. Aber um auf den zweiten Teil der Antwort zu kommen, man kann natürlich solche Regeln der Geschäftsordnung mit einer Zweidrittelmehrheit auch aushebeln. Das haben wir schon häufiger gemacht und das ist auch völlig in Ordnung. Nur eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag muss man eben erst mal haben.
Ist Ihnen bewusst, dass es bei Ihnen noch Leute gibt, die Friedrich Merz ganz persönlich nicht überzeugend fanden oder auch finden?
Nein, ich glaube, was man immer sehen muss, wenn jetzt eine neue Regierung startet, dann gibt es zwei Sollbruchstellen, wenn Sie so wollen. Also zum einen, wir haben einen Koalitionsvertrag, der notwendigerweise immer ein Kompromiss ist. Da findet man manches gut und anderes nicht gut. Dem Koalitionspartner geht es wahrscheinlich umgekehrt genauso. Und auf der anderen Seite gibt es in einem Parlament natürlich immer viele Menschen, die Erwartung haben, dass ihre politische Arbeit mit entsprechenden Funktionen
gekrönt wird. Ich meine jetzt eine spezielle Enttäuschung. Ich meine die größte Enttäuschung, den Wortbruch Friedrich Merz. Nämlich, dass er, wie soll ich sagen, die DNA der CDU, nicht überbordene Schulden zu machen, sondern vernünftig zu haushalten, quasi über Nacht vor den Bus geworfen wird. Verstehen Sie?
Nein, das war kein Wortbruch, dem muss ich widersprechen. Wir mussten sehr flexibel auf eine sich noch mal sehr zuspitzende Situation reagieren.
Das Aber es gibt ist Leute, die so enttäuscht sind davon.
Ja, natürlich, die gibt es. Und ich meine, ich gehöre ja persönlich auch zu denen, die vom Wert der Schuldenbremse überzeugt sind. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben ja auch Regelungen geschaffen, um deutlich zu machen, wir brauchen für unsere Sicherheit und Verteidigung alles, was notwendig ist. Wir haben auch dieses Sondervermögen für die Infrastruktur beschlossen. Das sind aber alles Dinge, die den Druck auf den Bundeshaushalt nicht nehmen. Wir werden weiterhin sparen müssen
bei den laufenden Aufwendungen. Es ist bemerkenswert, dass Ihnen das erst nach der Wahl aufgefallen ist.
Frau Miosga, nein, ich verstehe die Kritik, die will ich gar nicht vom Tisch wischen. Aber es hat sich natürlich schon etwas verändert. Denken Sie an die Rede von J.D. Vance in München bei der Sicherheitskonferenz. Oder denken Sie an die Situation im Oval Office, als Zelensky bei Donald Trump war. Das waren schon Dinge, die wir so in der Vergangenheit nicht erlebt haben. Und deswegen war ich ja auch
deswegen
so erleichtert
muss man ja auch nicht einen großen
über die Entwicklung der letzten Tage.
500 Milliarden aufnehmen, ne? Das war
ja
nicht unbedingt der Grund dafür.
Klar, eine Koalition ist immer auch eine Vernunftehe, wenn
Wie
Sie
ehrlich
so wollen.
Denken Sie darüber? Ich will Ihnen gerne mal zeigen, was Sie noch mit Werf gedacht und gesagt haben, als Sie 2013 noch Oberbürgermeister in Donaueschingen waren.
Oh.
Thorsten frei von der CDU. Sein Wahlkreis Schwarzwald-Baar. Seit 2004 ist er Oberbürgermeister von Donaueschingen und hat dort den Haushalt auf Vordermann gebracht, alle Schulden getilgt. Denn die größte Ungerechtigkeit sieht er
in der hohen Staatsverschuldung, die wir in Deutschland haben. Weil das insbesondere auch gegenüber zukünftigen Generationen ungerecht ist. Wir verteilen heute Geld, das wir selber gar nicht erwirtschaften. Und das finde ich einfach, ja, das ist eigentlich unmoralisch. Klar ist, keine Investitionen und auch keine Sozialausgaben auf Pump.
Tja, da waren Sie noch stolz drauf und jetzt nehmen Sie Schulden auf, als gäbe es keinen Morgen. Wie sehr schmerzt das?
Also, das ist wirklich aus Überzeugung. Und wenn eine Aufnahme noch 20 Jahre früher gewesen wäre, dann wäre das im Grunde die Generationengerechtigkeit ein ganz wesentlicher Grund für mein politisches Engagement überhaupt gewesen. Das Entscheidende ist für mich, wofür das Geld ausgegeben wird. Und dann ist es eben entscheidend, dass diese 500 Milliarden, und zwar auf 12 Jahre gestreckt, also für diese Legislaturperiode nehmen wir uns etwa 150 Milliarden Euro vor, dann wird die Zahl schon etwas konkreter und etwas greifbarer auch. Es darf eben keinesfalls passieren, dass dieses Geld für laufende Aufwendungen, für konsumtive Aufwendungen aufgenommen wird. Und deswegen haben wir auch entsprechende Vorkehrungen geschaffen. Sie wissen auch, wir haben nicht nur Dinge aus dem Koalitionsvertrag, die wir ganz sicher umsetzen werden, sondern wir haben uns auch manches vorgenommen, wo wir sagen, das geht nur dann, wenn wir einerseits weitere Einsparmöglichkeiten im Haushalt realisieren oder andererseits das Wirtschaftswachstum höher ausfällt und wir mit mehr Steuereinnahmen uns mehr leisten können.
Mich interessiert Ihre Rolle und Ihre Entwicklung. Wenn Sie mal so gedacht haben, jetzt sind Sie Kanzleramtsminister und Sie sind im Kanzleramt der wichtigste Mann nach dem Kanzler inzwischen. Und Kanzleramtsminister haben sich in der Vergangenheit häufig dadurch ausgezeichnet, dass sie unsichtbar waren und dass sie sich ganz in den Dienst ihres Herrn oder ihrer Dame gestellt haben. Jetzt haben Sie gesagt, interessanterweise, Sie wollen kein politischer Eunuch sein.
Das waren meine Vorgänger auch nicht.
Wie oft widersprechen Sie Friedrich Merz?
Also, wir pflegen das ganz offene Gespräch. Wir reden viel miteinander und er fordert den Widerspruch geradezu heraus. Und zwar, um die eigenen Argumente auch zu schärfen. Und weil jeder weiß, dass man nur in der Argumentation, im Austausch und auch im konstruktiven Streit am Ende die besten Lösungen findet. Im Übrigen nicht nur mir gegenüber, sondern auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen.
Einmal zumindest weiß ich oder meine ich zu wissen, dass Sie anderer Meinung gewesen sind. Und damit kommen wir noch einmal zurück auf die möglichen Motive, warum manche Friedrich Merz möglicherweise am Dienstag die Gefolgschaft verweigert haben. Als Ende Januar Friedrich Merz, wie Sie wissen, es die Idee hatte, seine Migrationspläne, genauer den sogenannten Entschließungsantrag mithilfe der AfD-Stimmen durch den Bundestag zu bringen, da waren Sie im Fraktionsvorstand dagegen.
Sagen Sie.
Sag ich. Stimmt das nicht?
Naja, das waren vertrauliche Gespräche und deswegen spreche ich da natürlich nicht drüber.
Verstehen Sie denn die Wut, beispielsweise der Sozialdemokraten, für die das damals das geöffnete Tor zur Hölle war?
Ja, das fand ich ehrlicherweise eine Stufe drüber. Also man kann vieles kritisch sehen, man kann vor allen Dingen bei allem auch eine andere Meinung haben, das ist völlig in Ordnung. Aber man muss natürlich die Verhältnismäßigkeit und auch das rechte Maß bewahren. Und das ist in dieser Debatte häufig etwas durcheinander gekommen, weil eines darf man ja nicht vergessen oder zwei Dinge darf man nicht vergessen. Erstens die Situation. Wann hat Friedrich Merz das gesagt und gemacht? Unmittelbar, nachdem kleine Kinder bei einem Attentat in Aschaffenburg.
Und trotzdem fanden Sie es falsch.
Nein, und vor allen Dingen, wir haben dort, man muss es differenzieren, wir haben über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen. Wir haben über mögliche Anträge gesprochen, wir haben über einen Gesetzentwurf gesprochen, der neu eingebracht werden könnte oder der schon im Verfahren ist. Und uns war jedenfalls vollkommen klar, dass nach den Anschlägen von Mannheim, von Solingen, von Aschaffenburg, von Magdeburg, später dann auch noch von München, man jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen
kann. Aber Sie
kann.
Wissen, der Antrag war ein Symbol. Und war es das im Nachhinein wert? Sie haben nicht so dolles Wahlergebnis. Sie haben einen Booster für die Linken gemacht. Es sind 100.000 Leute auf die Straßen gegangen. Und womöglich hat es Friedrich Merz auch, wir wissen es nicht ganz genau, den ersten Wahlgang gekostet. Ist das im Nachhinein, ist es das wert gewesen?
Wie Sie sagen, das wissen wir alles.
Ja, aber die
nicht
anderen
so
Sachen
genau.
Wissen wir sehr wohl.
Ja, nein, das, also wir wissen,
wir haben
wir
schon
wissen,
hohen Preis
dass das
bezahlt.
Dass das natürlich nicht nur unsere Anhänger mobilisiert hat, sondern auch die, die da ganz andere Auffassung waren, das wissen wir schon. Aber die Frage ist doch, was wäre passiert, wenn wenige Tage nach diesem Attentat von Aschaffenburg der Deutsche Bundestag eine Sitzungswoche hat und nichts passiert? Kein Antrag, kein Gesetzentwurf. Es wäre weitergegangen wie bei den Anschlägen davor. Es passiert nichts. Und es war doch offensichtlich, dass es die Menschen zu Recht, wie ich finde, nicht mehr akzeptiert haben. Jetzt muss man eines sehen. Wir haben da ein Zustrombegrenzungsgesetz in den Bundestag gebracht, beziehungsweise es kam aus dem Ausschuss zurück. Da waren drei Bestandteile drin. alle drei Bestandteile, Stärkung der Kompetenz der Bundespolizei, dann die Frage des Familiennachzugs und der Begrenzung der Migration, alle diese Punkte sind jetzt im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart. Alle diese Punkte sind einzeln davor schon verständigt gewesen.
Ich weiß, aber darf ich festhalten, dass ich hier leise Zweifel daran höre, dass die Art und Weise nicht mit Ihren Vorstellungen übereinstimmt?
Wie gesagt, aus internen Gesprächen berichte ich nicht, denn aber dann wären Ratschläge auch nichts wert. Mhm. Ja.
Mit welcher Hypothek, mit welcher Vertrauenshypothek diese Regierung in diese Legislatur startet, das wollen wir heute besprechen. Die ersten Tage des Bundeskanzlers geben schon ein bisschen Aufschluss darüber und die meisten von Ihnen werden sich erinnern, was er für seinen ersten Amtstag und seine erste Amtshandlung angekündigt hatte.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Einen Tag nach der Kanzlerwahl lassen Merz und Innenminister Dobrindt Taten folgen. Schriftlich weist der Innenminister die Bundespolizei an, Menschen auch mit Asylgesuch an den Grenzen zurückweisen zu können und nimmt damit die bisher geltende Weisung zurück. Merz erklärt unterdessen auf seiner ersten Auslandsreise in Paris und Warschau sein Vorgehen, erntet dafür in Polen scharfe Kritik. Ich verstehe die Notwendigkeit verstärkter Kontrollen. Diese verstärkten Kontrollen sollten sich jedoch in erster Linie auf die Außengrenzen der Europäischen Union konzentrieren. Merz beschwichtigt.
Wir werden auch Grenzkontrollen vornehmen in einer Art und Weise, die für unsere Nachbarn verträglich ist.
Auch Dobrindt betont, dass man nichts überstürzen wolle.
Es geht jetzt nicht darum, dass wir morgen anfangen, alle in vollem Umfang zurückweisen, sondern es geht um Stück für Stück dafür zu sorgen, dass die Überforderung geringer wird.
Donnerstagabend sorgt ein Bericht der Welt für Aufregung. Deutschland wolle die nationale Notlage ausrufen, um die neuen Grenzvorhaben zu rechtfertigen. Merz sieht sich bei seinem Besuch in Brüssel genötigt, die Sache klarzustellen.
Weil es da einige Irritationen gegeben hat. Es hat niemand in der Bundesregierung, auch ich persönlich, nicht eine Notlage ausgerufen. Wir kontrollieren jetzt an den Grenzen intensiver. Wir kontrollieren in etwa so wie während der Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr.
Ob dieses Vorgehen die hochgesteckten Erwartungen in die Migrationswende erfüllt? Merz will schnelle Ergebnisse liefern und seine Wahlversprechen einlösen. Gleichzeitig aber nicht seine europäischen Partner verprellen. Stößt der Kanzler damit an die Grenzen des Machbaren?
Ja, das wollen wir weiter diskutieren. Ich freue mich, dass wir die Runde erweitern mit Kerstin Münstermann, Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post und dem Professor für politische Soziologie Armin Assier. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Assier, sieht die Bundesregierung jetzt womöglich, dass die Dinge komplizierter sind, als sie geglaubt hat?
Also ich glaube nicht, dass die handelnden Akteure vorher nicht gewusst haben, dass die Dinge kompliziert sind. Was mich als Soziologe sehr interessiert, das sind die beiden unterschiedlichen Ebenen dessen, was man tut und sagt und wie sozusagen die operativen Dinge selbst funktionieren. Also Politik besteht ja hauptsächlich auch darin, mit starken Sätzen Gefolgschaft zu bekommen. Und vielleicht sind in den letzten Monaten manchmal zu starke Sätze gesprochen worden, die sich dann an der Realität womöglich ein bisschen brechen. Wir haben es gerade gesehen in dem Film, in dem sozusagen starke Ankündigungen dann doch auf eine Welt treffen, die womöglich widerständiger ist. Also wenn der neue Bundeskanzler in Polen ist und sich vom polnischen Regierungschef sagen lassen muss, dass womöglich die Dinge, wie sie dargestellt wurden, zu wenig mit den Anrainerstaaten abgesprochen worden sind, man den eigenen Innenminister anrufen muss, um das womöglich klarzustellen, die Bundespolizei sich gewissermaßen selbst an die Regierung wendet und sagt, also wir möchten gerne schon vorher wissen, ob wir die Dinge machen, die Dinge, die wir jetzt machen, rechtlich auch in Ordnung sind, damit wir hinterher nicht dafür in Recht zur Rechenschaft gezogen werden, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es eine große, also dass das einmal zwischen der Realität und den Ankündigungen durchaus etwas klafft. Und ich würde das im Moment gar nicht auf die jetzige Regierung schieben. Wir haben ja in den letzten Jahren eigentlich immer stärker erlebt, dass es einen großen Vertrauensverlust gegeben hat. Also empirische Untersuchungen sagen, dass über die Hälfte aller Deutschen eigentlich den Parteien nicht zutrauen, die Probleme wirklich lösen zu können. Allen Parteien. Und das muss ja zu denken geben. Das scheint etwas damit zu tun zu haben, dass Ankündigung und, wie soll man sagen, Verwirklichung offensichtlich nicht richtig zusammenpassen.
Frau Münstermann, Ankündigung, an Tag 1 werde ich die Grenzen zumachen, hat er nicht gesagt. Ich zitiere genau, ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise sollen zurückgewiesen werden. Ein faktisches Einreiseverbot. Jetzt, wir kontrollieren wie bei der EM.
Also zwischen dem Wahlkämpfer Merz und dem Kanzler Merz besteht eine große Diskrepanz. Das haben Sie ja auch erklärt, warum das so ist. Und ich finde das fast ein bisschen lustig, weil das waren ja sehr markige Sprüche. Wir erinnern uns, es war damals die erste Woche von Donald Trump, Amtsantritt. Und also ich glaube, da wollte man einfach mal zeigen, was man im Falle eines Sieges, eines Wahlsieges machen kann. Und jetzt hatte ich das Gefühl, er traut sich gar nicht mehr, sozusagen das, was er so markig angekündigt hat, umzusetzen. Weil auf einmal wurde doch von Besuch zu Besuch, also ich war ja selber mit dabei in
Sie
Warschau.
Jetzt begleitet
genau, wir
Paris
waren
Warschau,
am Mittwoch in Paris und in Warschau. Und in Paris traf er wirklich auf einen Freund. Da war das Thema auch noch nicht so strittig mit der Migration. Aber in Warschau, Donald Tusk ist auch ein Freund von Friedrich Merz, hat er auch gesagt, Donald Tusk. Dennoch war das Thema Migration und Kontrollen, Einschränkungen an der deutsch-polnischen Grenze ein großes Thema in Brüssel. Dann zwei Tage später wurde er auch darauf angesprochen. Und auf einmal heißt es wie bei der EM. Und das stimmt laut Aussage der Bundespolizei nicht. Denn es wird zurückgewiesen. Vulnerable Gruppen sind ausgenommen. Also man kontrolliert doch mehr. Interessant ist dabei, dass die Bundespolizei sagt, wir machen das jetzt. Das hat unser Chef, der Innenminister, angewiesen. Mhm. Aber sollte es mal ein Verfahren geben, dann sind bitte die Beamten raus, die das jetzt machen. Und dann ist also der oberste Dienstherr in der Pflicht. Das ist Herr Dobrindt von der CSU.
Es gibt einige Widersprüche, aber ich würde gerne noch mal auf den Widerstand der Nachbarn zurückkommen. Auch die Schweizer haben ja auch protestiert und gesagt, die können hier nicht ohne Absprache sowas mit uns machen. Es ist dann viel später dort auch angerufen worden. Merken Sie jetzt, dass Sie mit dem nationalen dicken Kopf nicht durch die europäische Wand können?
Nein, also überhaupt nicht, sondern generell kann man sogar sagen, Deutschland, das ja immer eine Sonderrolle in der Migrationspolitik in den letzten Jahren hatte, bewegt sich jetzt eher wieder in die Mitte der Migrationspolitik in Europa. Und deshalb gibt es ein positives Grundverständnis bei Macron, weil er beispielsweise selbst Zurückweisungen an den Grenzen zu Italien und Spanien macht. Bei Österreich beispielsweise, weil Österreich sich bei der Einschränkung des Familiennachzugs auf den Artikel 72 AEUV bezieht. Und Donald Tusk macht exakt das Gleiche an der Grenze zu Belarus. Darauf ist er ja auch eingegangen in seinem
Dafür will er aber eigentlich mehr Geld und mehr Unterstützung für die EU-Außengrenze und eben nicht die Binnenkontrollen zwischen Deutschland und Polen.
Aber Sie sehen natürlich, da gibt es ein gemeinsames Grundverständnis. Die Polen waren immer zurückhaltend, wenn es um Binnengrenzkontrollen gegangen ist, weil sie natürlich auch die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen befürchten. Und deshalb ist es eben wichtig, und das macht die Bundespolizei auch jetzt in dem Bereich der verstärkten Kontrollen, dass sie sehr intelligent diese Kontrollen macht, sodass der kleine Grenzverkehr nicht beeinträchtigt wird, sodass der wirtschaftliche,
da merken Sie schon, den Diskrepanz zwischen faktisches Einreiseverbot und jetzt sagen Sie intelligent zurückweisen. Herr Dobrindt sagt Stück für Stück und die Bundespolizei kann. Also das ist jetzt ein Unterschied.
Ne? Ja, ich finde nicht. Der Unterschied wäre, wenn man gesagt hätte, Grenzen schließen. Und da haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen, das hat weder Friedrich Merz noch sonst irgendjemand gesagt. Weil das
ausnahmslos alle, hat er gesagt.
Ja, alle, die Sie erwischen, ja, sozusagen.
Wer entscheidet das jetzt, wenn die Bundespolizei kann? Frau Münstermann, entscheidet das die Polizei oder wer entscheidet das?
Naja, eigentlich entscheidet das der Innenminister, der hat eine Weisung gegeben. Und dann liegt es im Ermessen jedes einzelnen Beamten, der das dann an der Grenze umsetzen muss. Also das ist schon etwas, wo man die Beamten auch nicht alleine lassen darf. Und ich glaube, das, was uns noch beschäftigen wird, ist die Frage, muss ich eine Notlage ausrufen, öffentlich erklären oder kann ich die einfach feststellen und man kann sie dann sozusagen anwenden. Also ich glaube, dieses Thema Migration ist etwas, was so innerhalb der Bundesregierung noch ein wenig Aufarbeitung bedarf, glaube ich, wie man eigentlich einzeln vorgehen will.
Und ich meine, das Thema Migration ist ja nicht umsonst eines der Hauptthemen, um die es geht. Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wie definieren wir eigentlich das Problem Migration? Also ich finde, das hört sich so an, als sei das irgendwie selbstverständlich, dass geschlossene Grenzen besser seien als offene. Ich habe es jetzt etwas überspitzt, so kann man das natürlich nicht sagen. Man muss vielleicht den blauen Elefanten im Raum auch mal nennen und sagen, also das Thema wird natürlich auch gesetzt, etwa das Kurzschließen von Anschlägen und der Migrationspolitik ist vielleicht manchmal wirklich zu kurz. Ich habe das Gefühl, dass womöglich die demokratischen Parteien, wenn man das mal so sagen soll, sich viel weniger zusammensetzen und ein Konzept machen, als vielleicht zu starke Sätze zu sagen und zu glauben, dass man dann denen, die wir jetzt gar nicht benennen wollen, damit die Butter vom Brot nehmen, was offensichtlich nicht der Fall ist. Und ich glaube, dass die starken Ankündigungen, die viel, viel stärker waren, jeder wusste das in dem Moment, als man es am Ende umsetzen kann, sozusagen das Vertrauen in Führung noch weiter unterminieren. Also ich will es noch mal sagen, ich glaube, wir haben ein Führungsproblem. Führung heißt ja nicht unbedingt, dass alles transparent ist und dass man gewissermaßen jedes Detail begründen kann und die Leute damit gewinnt, dass man jedes Detail formuliert, sondern die Menschen möchten das Gefühl haben, dass doch so etwas wie ein Konzept hinter den Dingen stecken. Aber wenn man sozusagen anfängt zu regieren und gleich feststellt, dass das Konzept durch konkrete Erfahrungen, durch empirische Erfahrungen in Frage gestellt wird, hat man ein Problem. Ich meine, Sie haben vorhin über die Schuldenbremse gesprochen. Das ist ja was Ähnliches. Ja? Also die Union hat ja doch einen Wahlkampf gemacht mit Versprechen, die finanzpolitisch nicht gedeckt waren. Und man kann nicht sagen, dass die Rede von J.D. Vance die deutschen Gleise und Brücken und sonstige Infrastruktur kaputter gemacht hat, als es vorher der Fall gewesen ist. Und das merken die Leute natürlich, dass man sagen muss, das sind ja doch irgendwie starke Sätze, die an der Wirklichkeit sich tatsächlich brechen. Und wenn es so weitergeht, dann muss man tatsächlich sagen, dann werden diese Führungskonzepte nicht den Erfolg haben, den man sich von ihnen verspricht.
Also ich verstehe Ihre Argumentation. Ich finde, die hat auch sehr viel für sich. Jetzt muss man zunächst einmal sagen, dass Alexander Dobrindt lediglich darauf hingewiesen hat, dass der Paragraph 18 Absatz 2 Ziffer 1 Asylgesetz auch tatsächlich gelten soll. Und da steht nichts anderes drin, als dass, wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat kommt und nicht über gültige Einreisepapiere verfügt, dann eben auch nicht einreisen darf. Das ist das, was die geltende Rechtslage ist. Das setzt die Bundespolizei jetzt um und die politische Verantwortung dafür trägt immer die Bundesregierung. Das ist vollkommen klar, niemals der einzelne Beamte.
Aber darf ich da mal fragen an den Polizistensohn? Ihr Vater war Polizist. Wie finden Sie das, dass man Polizisten mit dieser Entscheidung alleine lässt?
Nein, man lässt sie ja nicht alleine, sondern diese Regelung des Paragraphen 18 Asylgesetz, die ist sehr klar. Sie ist eingeschränkt in dieser Formulierung des Bundesinnenministers, indem er aus dem Ist ein Kann gemacht hat. Und das hat er klar hinterlegt, nämlich dass die erkennbar vulnerabel sind, das sind beispielsweise Frauen mit Kindern oder Kranke oder wie auch immer, dass für die andere Regeln gelten. Und das wird so pragmatisch gemacht, wie man das in der Vergangenheit auch getan hat. Ich will nur auf einen Punkt noch eingehen. Worum geht's denn im Kern? Es geht nicht um andere Parteien, sondern es geht darum, dass das Migrationsgeschehen, das es immer in Deutschland gab und in Europa, dass das in den vergangenen Jahren aus dem Ruder gelaufen ist und dass das Maß an Migration mit der Integrationskraft der Gesellschaft, auch den Möglichkeiten in den Städten und Gemeinden, nicht mehr Schritt gehalten hat. Und das müssen wir in den Griff bekommen. Ja. Der Staat muss die Kontrolle zurückgewinnen.
Frau Münzermann erstmal.
Ich finde, also zum einen rekurrieren Sie auf ein System, das Dublin-System. Also das funktioniert in den letzten Jahren nicht. Deswegen gibt es ja auch europäische Anstrengungen, die Außengrenze zu schützen. Punkt eins. Das dauert zu lange. Das dauerte Friedrich Merz im Wahlkampf zu lange. Und deswegen hat er sich so geäußert, wie er sich geäußert hat. Er hat aber jetzt schon ein Problem. Ich stimme Ihnen ja zu, dass bei dieser illegalen und irregulären Migration an den Grenzen sozusagen Rechtsbruch begangen wird. Und dass es das ist, aus meiner Sicht, was Bürger, Menschen wahnsinnig macht. Also dass sozusagen das jeden Tag passiert und es tut niemand etwas. Und es wird irgendwie immer auf Europa verwiesen. Aber dadurch, dass Friedrich Merz sich dieses Thema so zu eigen gemacht hat und ehrlich gesagt den Innenminister, den wir jetzt haben von der CSU, den treibt das seit Jahren um. Sie waren da immer auch sehr bestimmend bei diesem Thema, muss man natürlich jetzt schon liefern, das glaube ich wirklich. Und dann aber so, dass man sozusagen versteht, was passiert denn jetzt eigentlich und wie gehen diese Zahlen denn tatsächlich zurück? Also vielleicht wäre es sinnvoll, mit Polen innerhalb der EU mal ganz stark über Unterstützung für diese, den Einsatz an der, Außengrenze zu Belarus, weil das ist eigentlich die russische Grenze. Ne? Und da werden Menschen geschleust, weil es ein politischer Krieg ist gegen Deutschland. Also ob man da nicht überlegt, vielleicht ist es sinnvoll, da wirklich zu verstärken und Gelder hinzusetzen. Das ist ja eigentlich das, was die europäischen Partner meinten, dass man in Europa ganz gerne immer die Einbahnstraße Richtung Deutschland gezeigt hat. Also die Österreicher waren ganz stark darin, einfach immer schön weiter zu winken. Und das gilt auch für andere Länder, dass man da in Brüssel mal sagt, so, jetzt neuer Kanzler, neue Regierung. Und die sagt, nee, das läuft so nicht, ist schon klar. Aber dass man das doch am Ende nur gemeinsam lösen kann in Europa, ist ja...
Ein Zweifel. Ich würde dem völlig zustimmen. Aber man muss gleichzeitig noch sagen, wenn man sagt, dass sozusagen, das hat einen Rechtsbruch gegeben, dann ist ja die Situation etwas komplexer. Ne? Wir haben es auch mit europäischem Recht zu tun. Wir werden es auch mit der Frage zu tun haben, ob tatsächlich sozusagen, wenn das Wort Asyl fällt, man die Leute wirklich zurückschicken kann. Man kann damit rechnen, dass Gerichte Dinge zurücknehmen. Und es hilft ja jetzt in dem Moment gar nicht weiter, das im Detail zu diskutieren, sondern wofür ich plädieren würde, ist, dass man doch irgendwie ein Konzept braucht, dass gewissermaßen nicht einfach diese Semantik des Zurückweisens, als hätten wir zurzeit wirklich diese Notlage. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die in den letzten Monaten und Jahren radikal zurückgegangen.
Das wäre eine wichtige Frage, um das Konzept zu verstehen. Wie lange sollen diese Maßnahmen gelten, die jetzt begonnen haben?
Also wenn wir von Konzept sprechen und in den Koalitionsvertrag schauen, dann muss man sagen, dann ist es ein Bestandteil von vielen. Wir haben beispielsweise die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Wir haben neue Ausweisungsinstrumente, wie zum Beispiel der Ausreisearrest. Wir haben beispielsweise den sofortigen Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme und vieles anderes mehr.
Und das Zurückweisen an der Grenze soll wie lange gehen?
Das soll so kurz wie möglich gehen. Ich kann das nicht, ich kann es nicht genau beziffern. Die Zurückweisungen an der Grenze sind eine Möglichkeit, die sofort eine Wirkung entfalten. Aber uns allen ist natürlich klar, dass wir dafür nicht dauerhaft die europäische Freizügigkeit,
aber Sie müssen,
nicht das Schengen-Abkommen.
Das haben Sie immer gesagt, aber Ihnen muss doch klar sein, was das Ziel ist. Also wie weit müssen die Zahlen runtergehen? Wir haben sie ja jetzt schon halbiert im Vergleich zum vergangenen Jahr.
Von einem sehr, sehr hohen Niveau.
So, aber wo müssen die landen, dass sie sagen, jetzt können wir das wieder normal?
Ich würde das auch nicht an den Zielen festmachen. Ich gebe der Frau Münstermann absolut recht, dass wir im europäischen Kontext schauen müssen, dass wir zu besseren Lösungen kommen. Und ich will ganz offen sein, ich glaube nicht nur, dass das GEAS-Abkommen, wie es im letzten Jahr geschlossen worden ist.
Das ist das europäische Abkommen, das im kommenden Jahr...
Über das europäische Asylrecht. Ich glaube nicht nur, dass das zu langsam kommt, sondern ich glaube auch, dass es zu wenig ist. Es ist zu wenig, um die Herausforderung nicht nur für Deutschland, sondern für Europa zu lösen. Und deswegen gibt es ja auch inzwischen 16 Staats- und Regierungschefs in Europa, die Kommission aufgefordert haben, diese Evaluierungsklausel zu ziehen und dort nachzubessern. Und auch dazu haben wir eine Regelung im Koalitionsvertrag gefunden, nämlich dass dieses sogenannte Verbindungselement beseitigt wird im europäischen Recht und dann auch die Möglichkeit besteht, dass Asylverfahren außerhalb Europas durchgeführt werden.
Aber wir tun ja jetzt geradezu so, als wird das jetzt gerade erst diskutiert. Ich meine, seit Jahren ist es schon genau dieses
nur jetzt,
Problem.
Jetzt findet es statt.
Wie man innerhalb Europas
davor diese hatte man eine hinkriegt. Regelung, die rechtlich eben dazu geführt hat, dass es gerade nicht.
So, aber wollen wir die Zuschauer mitnehmen? Die haben noch nicht verstanden, wie lange Sie das machen wollen, Herr Frey. Nicht so lange. Was heißt denn das?
Nein, weil man das auch nicht
Wochen,
zeitlich
Monate,
quantifizieren
bis die Zahl
kann.
Unter 20.000
ist. Es ist ja so, Grenzkontrollen müssen Sie tatsächlich, stationäre Grenzkontrollen müssen Sie bei der Kommission notifizieren. Mhm. Und das geht dann immer für einen bestimmten Zeitraum und dann müssen Sie neu begründen, warum Sie das machen. Jetzt darf man nicht übersehen, an der deutsch-österreichischen Grenze haben wir das seit dem Herbst 2015. Und das ist immer wieder verlängert worden. Zu den anderen 8 Nachbarländern Deutschlands haben wir das erst seit dem Herbst des vergangenen Jahres. Es muss also individuell geprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine Verlängerung noch vorhanden sind oder nicht. Und wir möchten so schnell Ergebnisse erzielen, dass man dann auf andere möglichst europäische Maßnahmen zurückgreifen.
Aber eine Migrationspolitik, glaube ich, ist sehr, sehr kurz gegriffen, wenn sie nur darum geht. Also Sie werden liefern müssen als Regierung und Sie werden zeigen müssen, dass man qualifizierte Einwanderung nach wie vor ins Land holt. Sie werden, das ist, glaube ich, die Aufgabe der CDU-Bildungsministerin Karin Brien, erklären müssen, wie das an den Schulen funktionieren soll mit denen, die schon da sind. Wo kommen die Lehrer her? Wo kommen die Polizisten her, die das alles umsetzen sollen? Also nur die Idee, so eine Anweisung zu geben aus dem Innenministerium, ist keine gelungene Migrationspolitik.
Nein, da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber ich glaube, es muss doch klar sein, dass Migration und Integrationsfähigkeit, dass es irgendwie zusammengehören muss. Und wenn Sie jetzt davon sprechen, wo sollen die Lehrer herkommen? Ja, das ist eine gute Frage. Auf den Bäumen wachsen sie nicht, sondern sie müssen ausgebildet werden. Sie brauchen auch die Schulsozialarbeit. Es steht nicht von heute auf morgen zur Verfügung. Das ist ja gerade der Punkt, dass wir im Bereich der Migration erkennen mussten, selbst wenn man unendlich viel Geld zur Verfügung stellen will. Und wir haben letztes Jahr 50 Milliarden Euro für Migration aufgewendet. Selbst wenn man sagt, das wäre okay, ich finde das viel zu viel. Wenn es okay wäre, das Geld alleine löst die Probleme noch nicht. Und deshalb müssen wir Migration auch auf ein verträgliches Maß reduzieren.
Herr Nassé hat eben von dem blauen Elefanten im Raum gesprochen. Womöglich verspricht sich die CDU oder die Union, durch diese Maßnahmen auch Wähler von der AfD zurückbekommen zu können. Ist das nicht legitim?
Natürlich ist das legitim und übrigens nicht nur für die Union. Also es sind auch AfD-Wähler von anderen Parteien durchaus gekommen. Das ist natürlich legitim. Das ist nicht nur legitim, sondern auch notwendig. Die Frage ist, wie. Also ich würde sagen, gerade aus der Perspektive der Union, ich interessiere mich sehr für moderne Konzepte von Konservatismus, was das eigentlich heißt. Also man kann sich ja zwei Konzepte vorstellen. Das eine wäre, wir kommen denen entgegen und versuchen gewissermaßen die zivilisiertere Variante derer zu sein. Ich will es mal sozusagen in so zwei Idealtypen beschreiben. Das hat bis jetzt in Europa nirgendwo funktioniert. Oder man zeigt tatsächlich, und ich will jetzt nicht den Begriff der Brandmauer verwenden, aber zu zeigen, wir haben eigentlich andere Traditionen, mit denen man auch diese Dinge beschreiben kann. Ich glaube, eine konservative Form von Migrationspolitik darf durchaus, wie soll ich sagen, anerkennen, dass es für viele vielleicht tatsächlich, wenn nicht bedrohlich, dann zumindest ein Unbehagen produziert, wenn es viel Migration in bestimmten Situationen gibt, dass Integrationsfragen ein Problem sind, dass man womöglich ernst nehmen muss, dass Menschen sich in bestimmten Situationen nicht wohlfühlen. Dafür gibt es aber durchaus Möglichkeiten, Frau Münstermann, Sie haben das ja angesprochen, zu sagen, kompetent sich zu fragen, wie man sowas eigentlich auffangen kann. Übrigens, wenn man anfängt, über Schulen zu reden und über Schulen und dort über Migrationssituationen zu reden, dann kommt all das, was man da täte, auch autochthonen Schülerinnen und Schülern zugute. Konzepte gibt es da, es geht da nicht nur um Geld. Und da würde ich mir, ich wiederhole das nochmal, was ich gesagt habe, die Frage stellen, wie kommt man eigentlich kompetent rüber? Und kompetent kommt man eigentlich rüber, wenn man diese unterschiedlichen Zusammenhänge zusammen eigentlich formuliert und nicht sozusagen das nur auf einen einzigen Parameter bezieht, Zurückweisung und dann ist das Problem gelöst. Ja. Also und ich will es nochmal kontextualisieren.
Beim kompetent rüberkommen gibt es noch nach oben
keine Schulden. Luft, alle Probleme sind gelöst. Wenig Staatstätigkeit, alle Probleme sind gelöst. So einfach ist die Welt leider nicht. Und das merken die Leute. Sie sind ja nicht blöd, sondern sie merken tatsächlich nicht, dass sie jedes Detail kennen. Ich glaube, Führung muss nicht jedes Detail tatsächlich erklären, weil das auch die Experten und Expertinnen sind eigentlich nicht in der Lage, denen zu folgen. Aber das Gefühl zu haben, dass ein Konzept dahinter ist, das tatsächlich, ja, wie soll man sagen, Kompetenz vermittelt und damit auch Vertrauen vermittelt. Mhm. Vertrauen, würden wir Soziologen sagen, ist, wenn man nicht so genau hingucken muss. Und zurzeit ist eine Situation, wo man eigentlich auf jedes Detail guckt und eigentlich immer mit dem Schlimmsten rechnet. Und das ist eine schwierige gesellschaftliche Situation. Nicht hier am Tisch, da rechne ich nicht mit dem Schlimmsten. Ja.
Ich würde Ihnen im Übrigen auch vollkommen recht geben. Genau darum geht es. Die Frage ist jetzt nur, wie man so etwas macht. Also ich hoffe nicht, den Eindruck vermittelt zu haben, zu eindimensional unterwegs zu sein. Das wäre tatsächlich nicht die richtige Beschreibung der Wirklichkeit. Aber wir sind jetzt Teil der Regierung und das ist eine besondere Chance, durch die Tat überzeugen zu können. In der Opposition hatten wir nur das Wort, das Argument und das glaubt man dann entweder oder man glaubt es nicht oder man hält es für überzogen. Wir werden jetzt an unseren Taten gemessen. Das mag eine besondere Last sein, aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit.
Und ich glaube, Sie wollten das sogar, ne?
Ja.
Aber Sie haben immer noch nicht gesagt, welches Ziel Sie erreichen. Also damit, wenn Sie mit Ihren Taten...
Im Bereich der Migrationspolitik?
Ja, wo ist denn dann der Erfolg da bei dieser Maßnahme?
Also im Bereich der Migrationspolitik wollen wir grob gesagt, dass irreguläre Migration gestoppt wird.
Das weiß ich.
Wir wollen auf der anderen Seite, die Frau Münstermann hat es ja angesprochen, wir möchten, dass Arbeitskräftemigration in Deutschland möglich ist und dass wir dafür auch attraktiver werden. Wir sehen ja auch, die Zahl der Arbeitsvisa, die ausgereicht wurden in den letzten Jahren in Deutschland, die war im Grunde viel zu niedrig angesichts des Bedarfs, den wir haben. Da müssen wir besser werden. Und bei denen, die wir da wollen, da sind wir im Übrigen nicht die Einzigen auf der Erde, sondern gibt es andere Länder, die sind aus manchen Gründen attraktiver als wir. Und deswegen, wenn wir Leistungsträger aus der Welt wollen, die nach Deutschland kommen, dann müssen wir attraktiver werden für diese Menschen.
Ich möchte einen Cut machen. Und noch zu einem anderen Thema kommen, das auch wichtig ist und was auch mit Vertrauen zu tun hat. Und da Sie die AfD angesprochen haben oder die Brandmauer, es gibt noch eine andere Partei im Deutschen Bundestag, mit der Sie sich werden auseinandersetzen müssen, nämlich die Linke. Denn dass Sie noch am selben Tag den zweiten Wahlgang machen konnten oder ermöglicht wurde, das haben Ihnen die Zustimmung der Grünen und der Linken ermöglicht. Welchen Preis haben die dafür bekommen?
Die haben keinen Preis dafür bekommen, sondern das war ein, das darf jetzt nicht falsch rüberkommen, wenn ich sage, ein Gebot der Vernunft. Aber das haben auch SPD und Linke so gesehen. Und sie haben gesehen, nachher die Abstimmung im Bundestag war ja sogar eine 100-prozentige Abstimmung. Auch die Grünen und die Linken haben gesehen, dass wir möglicherweise in eine ganz schwierige Hängepartie kommen. Und jetzt darf man nicht vergessen, wir haben hier über eine geschäftsordnungsrechtliche Frage Einvernehmen erzielt. Das ist keine politisch-inhaltliche
Frage. Gut, aber genau darüber gibt es ja jetzt Dissens zwischen Ihnen und der Linken. Also der Preis war, Sie haben sich öffentlich und offiziell entschuldigt. Jens Spahn hat das getan. Es wurde dokumentiert, dass es eine Zustimmung gab. Aber was die Linke eigentlich und schon viel länger möchte, ist, dass der hochumstrittene Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU 2018 gegen die Linke beschlossen hat, dass der endlich abgeschafft wird. Und dann haben Sie am Mittwochabend, das wollen wir uns kurz angucken, bei den Kollegen RTL NTV in der Sendung Frühstadt Folgendes auf die Frage gesagt, ob dieser Unvereinbarkeitsbeschluss abgeschafft gehört.
Wir werden gemeinsam darüber zu sprechen haben, aber am Ende des Tages geht es um pragmatische Lösungen für unser Land. Das Wohl des Landes ist immer höher zu bewerten als Parteiinteressen.
So, das war Mittwochabend und Donnerstagabend haben Sie gesagt, ich habe mich da unglücklich ausgedrückt.
Mittwochmorgen Frühstart.
Kurz danach haben Carsten
Lindemann. Hat man ja gesehen, oder? Das ist früher morgen. Nein.
Kurz danach haben Carsten Lindemann und Jens Spahn gesagt, auf gar keinen Fall wird da irgendetwas verändert oder aufgeweicht. Und danach haben Sie gesagt, Sie seien da unglücklich verstanden worden. Was gilt denn jetzt? Wollen Sie in Ihrer Partei darüber sprechen? Oder nicht?
Also ich will kein Besserwisser sein, aber das war am Mittwochmorgen und bereits am Mittwochmittag im Mittagsmagazin habe ich die Dinge noch mal klargestellt. Nämlich, dass es im einen Fall um eine geschäftsordnungsrechtliche Frage ging und im anderen Fall geht es um politisch-inhaltliche Fragen. Und der Unvereinbarkeitsbeschluss, der ist von einem Bundesparteitag. Nur ein Bundesparteitag kann den wieder auflösen. Und ich kenne niemanden, der das anstreben würde. Aber jenseits von so einem Beschluss bei den politisch-inhaltlichen Fragen brauchen Sie doch immer eine Schnittmenge, um zueinander kommen zu können. Und mir fallen jetzt in den politischen Themen wirklich keine Schnittmengen mit der Linke ein.
Aber Herr Frey, das ist doch schön geredet. Also bei aller, ich fand das, was Sie da sehr früh gesagt haben, eigentlich sehr vernünftig. Denn angesichts der Mehrheiten im Deutschen Bundestag mit dieser starken AfD-Fraktion, Sie sind in einer Regierung mit der SPD, die wird den Teufel tun, mit der AfD irgendwas zusammen zu machen. Sie können immer wieder in die Situation kommen, dass Sie im Bundestag zur Geschäftsordnung, vielleicht aber auch, wenn Sie über die Schuldenbremse reden, für eine grundgesetzändernde Mehrheit, werden Sie mit den Linken sprechen müssen und Sie werden die Stimmen irgendwann brauchen. Und ich verstehe nicht, das habe ich schon letztes Jahr nicht verstanden, dieser Unvereinbarkeitsbeschluss, das ist aller Rede wert, der kommt aus der Historie, das ist für die CDU und die Linken, die sind in ihren Kernthemen nicht vereinbar, das verstehe ich. Aber dass man nicht letztes Jahr schon den Parteitag genutzt hat, um mal vorzudenken, was könnte denn passieren, da standen nämlich die Ostwahlen vor der Tür. Und in Thüringen zum Beispiel ist ein Mario Vogt, ein CDU-Ministerpräsident, nur deshalb im Amt, weil er mit der Linken irgendwie kooperiert. Die sind zwar nicht in seiner Regierung, aber die tolerieren ihn und es gibt Absprachen. Und dann hat ja die CDU es geschafft, tatsächlich zu sagen, mit den Linken nicht, aber mit dem BSW von Sarah Wagenknecht, ehemalige linke Fraktionschefin und nun wirklich links. Mit denen ist es nicht so. Da können wir zusammengehen. Und das ist etwas, das ist politisch nicht ehrlich. Dass sie sich abgrenzen müssen von den Linken, klar. Dass alles wieder sich gegenläuft, die politischen Inhalte von beiden, das ist das eine. Aber dass man sagt, ich auf gar keinen Fall mit denen irgendwas und erster Wahlgang, jetzt war es nötig, das finde ich ist politisch eigentlich ein bisschen unehrlich.
Also, aber ehrlich ist doch mal auch mit der Kompetenz. Ja? Mhm. Also was Sie da gesagt haben, auch wenn es früh am Morgen war, man saß gar nicht so doll, aber das fand ich sehr kompetent. Nämlich einerseits zu sagen, das ist eine pragmatische Aussage und das ist, ich meine, die Situation hat es einfach erfordert. Man muss noch dazu sagen, dass die Linken auch ein eigenes Interesse hatten, weil sie am Freitag sonst ihren Parteitag nicht hätten machen können, wenn man am Freitag abgestimmt hätte. Aber das ist sozusagen nur Teil der Situation. Das war sehr pragmatisch und ich meine schon, dass es unglaublich wichtig zurzeit ist, dass den Bürgerinnen und Bürgern vorgespielt wird oder womöglich sogar authentisch vermittelt wird, dass da kompetente Leute sind, die in der Lage sind, sich auch flexibel auf Situationen einzustellen. Dass man von der Union niemals verlangt, eine Koalition mit den Linken einzugehen, würde ich Ihnen auch nicht raten, ehrlich gesagt. Das ist doch irgendwie klar, aber dass diese Art von Zusammenarbeit im parlamentarischen Miteinander notwendig sein wird, ja, das ist da. Mein Argument ist noch nicht zu Ende. Sie haben natürlich als Union das große Problem, dass es dann Leute gibt, die sagen, naja, wenn wir das auf der Seite machen dürfen, dann warum eigentlich nicht auf der anderen? Und auf diese Frage muss man dann eine klare Antwort geben. Mhm. Das kann man nämlich, ohne die Linken irgendwie zu nobilitieren. Ich habe politisch auch einige Schwierigkeiten mit ihnen, aber man kann sie nicht gleichsetzen mit der AfD. Und das wäre eine Kompetenz, dann zu sagen, wir haben gute Gründe dafür. Und vielleicht wollen die Leute diese guten Gründe dann auch mal hören. Sie waren kurz davor, die tatsächlich zu benennen. Ich fand das eigentlich ein gutes
Statement.
Ich glaube,
nur um Ihnen das jetzt noch mitzugeben, es verlangt, glaube ich, niemand, dass die CDU plötzlich Gemeinsamkeiten mit der Linken herausfindet und politisch darüber diskutieren würde. Nur, Sie haben es ja selber angedeutet, wir sind in einer neuen politischen Realität. Die Mitte, die Parteien der politischen Mitte bilden keine Zweidrittelmehrheit mehr. Sie werden womöglich wieder auf die Linke angewiesen sein und müssen sprechbereit sein. Insofern muss man vielleicht auch über diesen Beschluss reden.
Also in Verfahrensfragen mag es immer wieder eine solche Situation geben. Und da habe ich ja immer auch für Pragmatismus plädiert. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise Grundgesetzänderungen ansprechen, also das war in der Vergangenheit auch schon so, dass Koalitionspartner Grundgesetzänderungen angestrebt haben, aber keine ändernde Mehrheit hatten, deswegen auf Oppositionsfraktionen angewiesen waren, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben und trotzdem keine verfassungsändernde Mehrheit, keine Übereinstimmung erzielt haben. Und deswegen, also ich persönlich bin nicht der Auffassung, dass wir regelmäßige Grundgesetzänderungen brauchen. Ich bin der Auffassung, dass unser Grundgesetz so gut ist.
Gut, aber wenn Sie mit der so schließen Sie es aus, dass Sie
wenn Sie mit der Schuldenreform, Regelreform sozusagen wirklich ernst machen wollen, dann wird es ja in dieser Legislaturperiode eine Änderung geben, die im Bundestag nur mit einer Zweidrittelmehrheit vollzogen werden kann.
Will ich noch mal erklären für die Zuschauer: Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, dass Sie sich eine Öffnung der Schuldenbremse vorgenommen haben. Die Gesetzgebung soll bis Ende 25 abgeschlossen sein und es wird dafür eine Expertenkommission geben, an der die Linke gerne teilhaben möchte. Dann wären Sie in der Tat in etwas größeren Diskussionen als nur über Verfahrensregeln. Jetzt ist die Frage, wollen Sie das machen oder wollen Sie die Schuldenbremse nicht öffnen, weil eine andere Möglichkeit gibt es schlicht nicht?
Nein, also wir haben vereinbart, dass wir eine Expertenkommission einsetzen, ohne zu sagen, wer daran beteiligt ist. Und dann wird man sich mit der Frage beschäftigen müssen. Es gibt durchaus ein paar klärungsbedürftige Fragen im Zusammenhang mit der Schuldenbremse. Aber es ist aus, meiner Sicht nicht so, also ich will das mal so formulieren, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ist ja vollkommen in Ordnung. Das heißt noch lange nicht, dass wir da eine Lösung finden. Mhm. Denn wir haben natürlich klare Vorstellungen, was die Schuldenbremse anbelangt. Und ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass das, was man 2009 gemacht hat mit dieser Schuldenbremse, dass das richtig und notwendig ist und dass es im Sinne der Generationengerechtigkeit auch geboten ist.
Aber das Ganze hat doch eine ironische Komponente, muss man sagen. Also die Linken sind doch jetzt bei der Bundestagswahl so stark geworden, unter anderem, ich glaube, das kann man relativ deutlich auch aus den Daten sehen, aufgrund des Moves im Bundestag mit der AfD zusammen dieses Fünf-Punkte-Papier verabschieden zu lassen. Das war der Punkt, eigentlich, wo eine Partei, von der man dachte, die ist ohnehin schon weg, nach oben gekommen ist. Und deswegen ist auch ihr Wahlergebnis wahrscheinlich nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Herr Lindemann hat das was von 35% gesagt. Und deshalb gibt es jetzt auch nicht die Mehrheiten, die man sich erwünscht hat. Das hat eine gewisse Ironie, muss man sagen. Ich hatte ja das Vergnügen, in Ihrer allerersten Sendung hier dabei zu sein mit Friedrich Merz damals. Ja. Und da ging es um ein ähnliches Thema. Und ich habe da auch gesagt, Herr Merz, Sie werden sich irgendwann, es ging da um die Landtagswahlen im letzten Jahr, die Frage stellen müssen, dass man pragmatisch das eine oder andere jetzt weit über Geschäftsordnungsfragen hinaus mit den Linken reden muss. Und leider Gottes ist es ja im Parlamentarismus so, dass man Kompromisse eingehen muss. Und Kompromisse heißt hier, je nach Mehrheiten, auch mit denen zu reden, die einem tatsächlich weit, weit weg sind.
Und noch ein
das
Punkt,
ist etwas, was man wirklich ernst nehmen muss, was zum Parlamentarismus dazugehört.
Was Sie eben gesagt haben, finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass Lars Klingbeil, der neue SPD-Finanzminister, da sehr aufmerksam zuhören wird, wenn Sie sagen, na ja, das mit der Schuldenregel, das wollen wir jetzt vielleicht doch erstmal nur besprechen, aber dann doch nicht in dieser Legislatur ändern. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja schon das Vorhaben dieser Regierung, sozusagen sich das nochmal anzuschauen, abgesehen von den Sondervermögen, und das auch zu öffnen. Also so habe ich
ja, aber muss ich halt
den Koalitionsvertrag gelesen. Ja. Genau.
Also wir haben uns nicht auf ein Ergebnis verständigt. Ja, da müssen wir aber auch schauen und diskutieren, ob es überhaupt einen gemeinsamen Lösungsraum gibt. Also ob es eine gemeinsame Vorstellung davon gibt,
wie das aussieht.
Darüber muss man sich unterhalten. Und ich meine, wenn man eine Expertenkommission einlädt, wenn man diese Debatte führen möchte in der Koalition und darüber hinaus, dann kann man das Ergebnis natürlich nicht vorwegnehmen. Das ist auch klar.
Sie schließen jetzt nicht aus, dass Sie eine Schuldenbremsenreform gemeinsam mit den Linken zumindest mal im Gespräch angehen würden?
So haben wir das im Koalitionsvertrag vereinbart.
Wissen Sie was? Ich glaube, es ist ganz interessant. Also Friedrich Merz, nach diesem Stolperstart gab es ja jetzt am Wochenende wirklich starke Bilder und eine wirklich außenpolitische Wirkung. So ein bisschen habe ich den Eindruck, dass Sie sich dann um das kümmern müssen, was innenpolitisch offenbar strittig und schwierig ist.
Nein, das täuscht.
Nein. Also ich glaube, er wird da, also der Kanzler in dem Fall schon sich sehr schnell, also nach dem unbenommen, dem guten Auftakt in der Außenpolitik, das glaube ich, muss man sagen, wenn es Bewegungen in der Ukraine gibt, ist das nicht sein Verdienst, aber es wäre für uns alle großartig, wenn sich da was
auch
täte.
Sein.
Gut, aber dass man sozusagen nicht nur Kanzler ist, wenn man außenpolitisch punkten kann, sondern dass es genau um diese Themen, Migration, wie kommt die nicht nur an der Grenze, sondern in der Gesellschaft an. Wir haben noch gar nicht über Sozialversicherung so gesprochen.
Aber wir haben...
Da wird noch viel Arbeit kommen.
Herr Frey hat mit vielen innenpolitischen Problemen zu tun und Sie sind ja auch dazu da, die zu schlichten. Sie bezeichnen sich selbst als Mediator und da fällt mir ein, dass es einen neuen Vorschlag von der SPD gab, der zumindest einer vorsichtigen Schlichtung bedarf, könnte ich mir vorstellen. Bärbel Baas hat vorgeschlagen, jetzt, dass Beamte in die Rente werden einzahlen müssen. Ist das abgesprochen gewesen?
Nein, ich finde dazu auch keine Belegstelle im Koalitionsvertrag. Mhm. Aber das darf man dann trotzdem, glaube ich, auch nicht überbewerten. Wenn die Frau Baas hier ihre Position deutlich macht, dann macht sie die deutlich. Aber das ist nicht Common Sense in der Koalition, das muss man schon klar sagen.
Und dann setzen Sie sich hin, bestellen Sie ein und dann wird das diskutiert? Oder wie arbeitet so ein Kanzleramtsminister, wenn es solche Konflikte gibt?
Bei uns wird nicht einbestellt, sondern wir sprechen kollegial miteinander über die Dinge. Und da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Erinnert mich an die Ampel? Nein.
Nein, wirklich. Also. Ja. Da gibt es kein Vertun. Nein, man darf das nicht überdramatisieren. Das sind zwei unterschiedliche Parteien, ja? Union und SPD. Und da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen.
Warum geht die dann damit raus?
Das müssten Sie sich fragen.
Weil es knapp wird mit der Rente und verzweifelt nach irgendwelchen Finanzierungsmodellen gesucht wird.
Ja, man kann über alles reden, aber es ist kein tragbares Finanzierungsmodell, weil klar ist, jeder, der einbezahlt in die Rente, der kriegt auch was raus. Und jemand, der mehr einbezahlt in die Rente, das ist das Äquivalenzprinzip, der kriegt mehr raus. Und deswegen hilft es nicht, einfach nur die Basis zu verbreitern. Das Grundproblem in unserer Rentenversicherung ist, dass halt nicht mehr wie in den 1960er Jahren 6 Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen, sondern 1,5 Erwerbstätige für einen Rentner.
Wir haben nicht genug Zeit, das alles zu besprechen. Fest steht, es wird Probleme geben, mannigfaltiger Art. Herr Friedrich Merz hat gesagt, es wird keine Euphorie. Was machen Sie dagegen?
Naja, also ich hoffe, die Euphorie gibt es dann vielleicht einfach durch die Ergebnisse, denn daran werden wir gemessen. Das haben Sie gesagt, die Menschen werden Vertrauen in diese Regierung nur bekommen, wenn wir die Probleme lösen. Darum geht es. Und weil die Probleme ernst sind, betreiben wir auch sehr ernsthaft und
Wir haben ganz zum Schluss noch einen etwas unernsthaften Motivationsvorschlag, den wir nämlich bei der CDU entdeckt haben. Genauer gesagt bei einer Doku der Kollegen des ZDF. CDU Insider ist da. Sie machen, die Kollegen im Konrad-Adenauer-Haus machen nämlich jeden Freitag um 10.30 Uhr. Sehen Sie selbst.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war super. Danke. Und jetzt weitermachen.
Aber ja, also Sie könnten jetzt immer jeden Freitag ins Kanzleramt einladen unter dem Motto, der mit dem Fritz tanzt oder so. Das wäre eine Idee.
Also ich glaube, wenn es einem gut geht, dann kommen am Ende auch gute Ergebnisse dabei raus.
Okay, also wahrscheinlich ohne Tanzen. Vielen Dank erstmal. Wir geben direkt ab zu Ingo Zamperoni, weil der wartet schon im Studio in Hamburg. Ingo, was habt ihr vor?
Ja, Karin, vielen Dank. Wir beschäftigen uns gleich weiter mit dem kleinen Friedenshoffnungen für die Ukraine, die ja auch der neue Bundeskanzler Friedrich Merz gestern hier in den Tagesthemen geäußert hat. Und da wäre Präsident Zelensky nun plötzlich zu direkten Gesprächen mit Präsident Putin bereit. Könnte es die wirklich geben? Mehr dazu jetzt bei uns in den Tagesthemen.
Sehr spannend. Danke, Ingo, werden wir schauen. Ich danke der Runde für die Diskussion, Ihnen fürs Interesse und sage auch Ihnen zu Hause Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.